Bonjour et bienvenue et quelle excitation! Le Tour de France CFA vient de démarrer et nous avons hâte de suivre chaque étape de cette course incroyable. Avec les JO de Paris encore tout frais dans les mémoires, l'enthousiasme est à son comble pour encore plus de moments forts dans le cyclisme. Préparez-vous à vivre ensemble de nouvelles aventures sportives passionnantes.
So, merci, merci. Vielen Dank. Endlich wieder französische Intros nach der Tour de France. Ist vor der Tour de France oder während der Tour de France. Und endlich vielen Dank an die französischsprachige Mitbewohnerin dieses Haushalts hier. Vielen Dank für dieses Intro und dass du es immer mit mir aushältst. Muss ich jetzt auch nochmal in die Pflicht nehmen hier.
Ist das süß.
Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Und herzlich willkommen im Besenwagen. Wie geht's euch, Jungs?
Ja, wir hatten ja gerade schon ein halbstündiges Meeting hier.
Quatsch, Privates Gespräch. Wir haben uns gerade erst angerufen.
Ja, genau, wir hatten jetzt ein Gespräch. Das sind auf jeden Fall auch diese halbstündigen Gespräche vor der eigentlichen Aufnahme, bevor wir dann wieder in Zeitnot geraten. Müsste man eigentlich auch mal aufnehmen, aber ich glaube, dann...
Ich können wir so als Specials releasen.
Ja, aber ich glaube, das würde zu Problemen führen.
Oder auch nicht.
Die können wir halt so releasen wie diese Instagram-Stories, diese grünen.
Du kannst damit auch so viele Probleme verursachen, dass es für dich schon wieder zum Vorteil wird.
Ja, also in dem Gespräch, was wir gerade hatten, auf jeden Fall. Ja.
Das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja.
So, wenn Hopfen und Malz verloren ist, ne? Oder wie geht der Spruch? Dann ist der
keine
Ruf
Ahnung,
ruiniert.
Wie der geht.
Kannst du Gas geben.
Ach so, ja. Den kenne ich. Den Spruch kenne ich. Was gibt so Neues, Privates? So, ich habe eigentlich, ich fahre morgen zur Tour de France. Das ist das, was ich privat erzählen kann. Da freue ich mich ein bisschen drauf, denn
schon wieder Urlaub.
Das einzige Mal, dass ich war nur einmal im Leben bei der Tour de France und das war 2004.
Ernsthaft?
Ja.
Ich hätte erwartet, dass du schon öfters da warst.
Ja, das denkt jeder, aber ist nicht so. Und morgen fahre ich mal zur Frauentour de France an die Redoute haben wir vor und dann nach Lüttich, aber wahrscheinlich werden wir den Zieleinlauf nicht mehr mitbekommen.
Ja, ich fahre morgen zum drittgrößten Rennen in Frankreich oder zum drittwichtigsten französischen Radrennen, nee, Quatsch. Ich bin gerade im Gravel-Urlaub und hier geht die Tour de Limousin lang, so 500 Meter von meiner Tür. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, und sonst ganz cool hier zum Radfahren auf jeden Fall auch.
Ja, machst du Trainingslager für die Berlin-Ausfahrt?
Genau. Ich habe hier auch mein Gravelbike dabei. Ich habe es euch jetzt mal hier kurz in die Kamera gehalten. Und ich fahre jetzt hier mal rum mit so Trinkrucksack und Schlauch auf den Rahmen geklebt.
Ich wurde heute für ein Shooting angefragt. Von Schwalbe, von unserem Freunden bei Schwalbe. Ich darf beim Gravel-Reifen-Shooting dabei sein. Ich darf der... Wir wollen nicht nur mit Profis shooten immer, meinten die.
Ja,
alles klar.
Die haben sich den professionellsten Hobbysportler ausgesucht.
Aber im Gravel noch viel, viel schlimmer als auf Straße. Aber ich freue mich drauf.
Sonst gibt's nichts für Neues.
Doch.
Paul, wie sieht's aus mit Höhenakklimatisierung? Du musst auch kurz erzählen.
Ja, weiß ich nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Also das Problem...
Kurze Erklärung, Paul sitzt in Colorado.
In Steamboat Springs
und muss am Wochenende richtig Rennen fahren da, aber ist in 2000 irgendwas, ne?
Genau, 2100 Höhenmeter sind wir gerade. Und das Radrennen ist auch die ganze Zeit auf der Höhe oder noch höher. Aber das Problem hier ist tatsächlich, dass das auf... ist kein richtiges Plateau, aber hier ist... Rocky Mountains sind halt einfach groß und ist nicht so wie die Alpen. Wo du immer so ein Bergpanorama hast, das hast du ja gar nicht, du hast das Gefühl, du bist irgendwo im Flachland, aber halt ein hohes Flachland. Und das ist dann schwer zu akzeptieren, wie die Watt und wie der Puls ist. Es ist nicht so, weil in den Bergen, wenn du in Alpen Höhentrainingslager machst oder Pyrenäen, da hast du diese visuelle Komponente, dass du weißt, du bist in der Höhe. Hier hast du das gar nicht. Ja. Du bist hier einfach in so einer Stadt. Weißt du, und du fährst hier im Flachen rum und Das ist
wie in den Niederlanden ohne Druck.
Genau, und das ist echt interessant, muss man sich richtig zurückhalten. Und 25 Grad hier, die lassen dich halt auch schon dahin schmelzen, weil das Sonnenbrennen ist natürlich höher und so dichter an der Sonne, pipapo. Aber ist schon, ist schon eine Herausforderung. Also geht jetzt langsam, aber ich habe, glaube ich, wahrscheinlich einen Tag ein bisschen zu schnell gefahren und das merkst du halt direkt. Das ist nachhaltig.
Oh, oh.
Das ist nachhaltig, merkst du das? Aber sonst schön hier oben, noch keine Bären gesehen, noch gar keine gefährlichen Tiere. Ja.
Das beruhigt Paul Voss schon mal auf jeden Fall, wenn keine Bären gesehen werden für ein paar Tage.
Für das Apartment, wo ich hier bin, gab es so eine Anweisung, was man zu tun hat. Da stand auch was zu Bären drin. Und das war ein langer Abschnitt. Aber wir sind hier so mitten in Steamboat Springs, in so einer Siedlung an den Liften. Also bis der Bär bei uns ist, hat er schon andere Mülltonnen leer gefressen. Also ich glaube, da brauche ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen, dass der.
Ist er schon satt?
Ja, genau, dass der bis hierher kommt.
Gut. Falls jetzt hier so ein bisschen klappert. Ich habe gerade einen Eiskaffee geliefert bekommen von meiner Intro-Einsprecherin. Danke schon.
Ja.
Ja. Ich habe noch ein paar lustige Sachen gehört. Einmal habe ich höre immer so Zeit-Podcast, diesen Nachrichten-Podcast von Zeit jeden Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ist egal. Auf jeden Fall haben die da, letztens war Strava ein Thema da. Ich schon so, hä? Und dann haben die einfach so am Ende des Nachrichtenpodcasts kommt immer noch so ein aus aller Welt Teil und dann meinten die so, haben die erstmal Strava erklärt, was das so ist und dann meinten die so, in Asien gibt es jetzt so einen kleinen Eklat oder hauptsächlich in Asien, weil es scheinbar Leute gibt, die sich bezahlen lassen dafür, dass sie für andere Leute Kilometer machen. Es gibt da jetzt so Strava-Profis und das soll verboten werden irgendwie, muss jetzt, weiß nicht genau wie, aber fand ich interessant. Also ich glaube, wir hatten das auch schon mal früher als Thema, dass man sich da anstellen lassen könnte zum Komps fahren und so weiter.
Wäre mir neu. Aber vielleicht kriegen die ja in manchen Ländern in Asien so, gibt es doch so Punkte für, also so Social Points, oder? Vielleicht kriegst du halt, wenn du fleißig Sport. Bist, beim Fahrradfahren irgendwie noch Punkte und kannst dann an eine bessere Uni gehen oder kriegst einen besseren Job oder so, weiß ich ja nicht.
Keine Ahnung. Also falls da jemand was mitbekommen hat, schreibt uns mal. Es wurde jetzt nicht weiter ausgeführt. Ich fand es nur lustig, dass es auch Strava in diesen Podcast geschafft hat.
Da wird ja nur beschissen,
dann
oder?
Bei
Strava, bei den meisten Segmenten. Also so super beliebte Segmente, da kannst du doch keiner Zeit mehr trauen, oder? Außer jetzt vielleicht zu längeren Bergen, aber zumindest mal im Kölner Umland. Die werden ja immer in der Gruppe oder so gefahren. Also
ja gut, ist ja trotzdem gefahren.
Ja, okay, kann man so sehen, wie man will.
Wenn Profirennen durchgeht, ist halt auch weg, ja. So, ne? Ein Segment. Es zählen eh nur Berge. Und bergab.
Ey.
Kannst du auch nicht cheaten.
Erzähl mal hier, erstes gutes deutsche Meistertrikot.
Ja, das ist mal meine Beobachtung der Woche. Habt ihr das gesehen von Niklas Behrens? U23 deutsche Meistertrikot? Nee.
Wo sieht man das?
Hast du nicht gesehen?
Wo sieht man das?
Warte, ich schick dir das Reel. Ich finde es mega gut. Also ich fand noch nie ein deutsches Meistertrikot gut.
Schön, dass du das jetzt auch ansprichst.
Also es ist ja immer weiß mit Streifen. Geh einfach mal auf Behrens seinen Account.
Aber ja, da schicken. Kommen wir jetzt gerade ja zu. Ich habe es natürlich gesehen, aber ich glaube nicht, dass er das
irgendwann
in einem Rennen fahren wird.
Ah ja, okay.
Ja, das Team hat da sich beim Design irgendwie gedacht, wir ziehen die Streifen mal über das ganze Trikot.
Wie
es ja auch in anderen Nationalitäten oder in anderen Nationen gemacht wird, ne? Zum Beispiel Frankreich, Italien. Das ist ja so die Standardvariante. Die Vorgaben vom BDR wurden dabei ein bisschen außer Acht gelassen, glaube ich. Und da muss das Trikot nämlich mindestens 70% Weißanteil haben.
Ja,
deswegen glaube ich, wird das nochmal geändert. Aber Stand heute, so wie die Rennplanung aussieht, fährt er auch, glaube ich, nur noch ein Rennen in diesem Trikot.
Mal ganz kurz.
Also dieses Jahr zumindest.
Wenn man nicht weiß, dass er deutscher Meister ist, erkennt man nicht, dass er deutscher Meister ist. Sieht aus wie ein.
Aber ist so in Ordnung.
Naja, weiß nicht, also ich möchte schon, dass, weil ich deutscher Meister bin, dass Leute sehen, dass ich deutscher Meister bin.
Aber das
also es ist ja
auch nur
es
Leute,
ist ja ganz klar eine Deutschlandflagge.
Die erkennen, ne? Also.
Ja gut, aber wenn du weißes Trikot hast und damit den schwarzen goldenen Streifen, dann denkt man schon, okay, das sieht schon sehr.
Ja, das wissen ja auch nur Leute, die so ein bisschen dem Rennsport folgen, oder? Jetzt so die ganzen normalen Leute, die dich so vorbeifahren sehen, die wissen das ja nicht unbedingt.
Ja, sieht aber
also wir lassen uns auf jeden Fall mal ein Foto von ihm schicken und posten das hier mit der Folge.
Das sieht besonderer aus. Ich finde das Design aber auch gut, aber es sieht halt auch, könnte halt auch einfach belgischer Meister sein.
Ja, da wären nur die Farben anders sortiert, Paul.
Ja, ich weiß, aber, ja. Aber so, das weiß ich doch, man, aber mir ist schon klar, dass Belgien und Deutschland nicht das gleiche Land ist. Aber ja, keine Ahnung.
Also ich finde dem, also jetzt mal rein vom Design-Effekt her, kommt dem Ganzen halt sehr entgegen, dass Gelb und Rot im Lidl-Logo sind und Gelb und Rot im Pirelli-Logo sind. Das macht sich dann auch von hinten sehr gut und irgendwie super stimmig.
Ich finde jetzt geil, so eine gelbe Hose. Das ist so, weißt du, der Übergang dann. Man könnte die Streifen einfach auch übers komplette Outfit ziehen, ja. Weißt du? Also du fährst eine gelbe Hose, die dann so ins Rot übergeht und hast halt obenrum schwarz. Wäre jetzt nochmal ein Designvorschlag von meiner Seite. Ich glaube, den wird die Person in charge nicht hören, diesen Vorschlag.
Nee. Also, muss ja wahrscheinlich sowieso das Normale sein und wenn du sagst, da fährt nur noch ein U23-Rennen, dann ist eh egal, aber ich fand's gut einfach. Ich fand, das ist ein Top-Ansatz.
Es gab ein BDR-Nationaltrikot, das so eine gelbe Hose hatte.
Hatte ich auch.
Kannst du noch dran erinnern, Paul? Ich glaube, da sind wir sogar zusammen drin gefahren.
Ja, da war noch Stada Arzneimittel, Sponsor von Adidas waren die Sachen. Das weiß ich, hab ich noch vor Augen. Aber jetzt trotzdem, weil wir eh schon, wir kommen halt gleich auch zur Transferrichtung. Andi wird wahrscheinlich eh nichts dazu sagen, aber bleibt Behrens da oder geht Behrens woanders hin?
Da werde ich natürlich nichts zu sagen, Paul.
Okay, aber ich habe es versucht. Von daher können wir jetzt weitergehen.
Ist notiert.
Von daher können wir jetzt weitergehen.
Deine journalistische Pflicht ist erfüllt.
Genau. Ich habe hartnäckig nachgefragt. Es ruft mich hier gerade jemand aus Steamboat Springs an. Ah, ey, Jungs. Ich war gestern, ich habe mich beim Fliegen so ein bisschen versessen. Hatte irgendwie hinten Steißbein und sowas. War alles steif. Und dachte, ich gehe mal hier zu einer Chiropraktikerin. Jetzt dürft ihr mal raten, was 20 Minuten Behandlung, eigentlich nur 10 Minuten Behandlung, weil 10 Minuten waren von Examination, also einfach so kurz mit dem Doktor ein bisschen Smalltalk halten, was das gekostet hat. Jeder einen Versuch.
Ich will gar nicht, das ist bei mir so wie bei dir mit Gravel-Gehältern. Ich will es gar nicht wissen. $200.
Andi?
Ja, ich würde schon mindestens auch in die Richtung gehen, wahrscheinlich mehr.
Ja, $240. Und die hat wirklich nur hinten an meinem Arsch irgendwas gemacht, bis ich ja nochmal gefragt habe, nach 5 Minuten, als sie mich schon rausschicken wollte, dachte ich, kannst du auch mal oben Nacken gucken und Wirbelsäule und so? Da hat sie das auch noch mitgemacht. Alter, aber, also es ist glaube ich schon wert, weil jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Alter, aber lecko mio, ey.
Ja, damit hast du aber ja auch schon die Frage beantwortet, ne? War es das wert? Ja, anscheinend ja schon.
Aber
dann ist ja auch gerechtfertigt.
Wenn ich sehe, dass bei meinem Osteopathen in Berlin, der mega gut ist, Grüße gehen raus, 90 € für eine Stunde bezahle, dann sind die $240 für so 10 Minuten angucken schon teuer.
Deutschland im Gesundheitsbereich ist Niedriglohnland.
Ja. Gut, das wollte ich noch erwähnen, weil wir gerade drüber geredet haben in die Richtung.
Letzte allgemeine Beobachtung von mir. Und ich sag's auch nur, weil die Leute das Thema Reifen einfach lieben. Michel Gieselmann, Racing Circle, letzte Woche Aachen, rund um Dom, Kopfsteinpflasterkriterium, mit dem 38er Pro One gewonnen, auf dem Gravelrad. Ich sag euch, das ist die Zukunft.
Ich fahre auch ein 38er Pro One hier bei dem Rennen.
Gleiche Rennen gewonnen habe vor, ich will jetzt gar nicht nachrechnen müssen. Ich schätze mal so
45 Jahre.
Nee, 25 ist ein bisschen viel. Vor 15 Jahren wahrscheinlich. So ungefähr. Nee, ich war noch U3, also noch länger. Das ist wirklich noch länger her. Und ich hatte gar keine Vorstellung von diesem Rennen. Ich habe dann erst gemerkt, dass es auf Kopfsteinpflaster stattfindet, als ich da angekommen bin. Und hatte damals wahrscheinlich dann 23 mm Schlauchreifen. Natürlich auch einfach aufgepumpt aus dem Auto mit 7,5 bar und bin dann zum Start gefahren und sportliche Leiter guckt mich völlig erstaunt an. Was machst du denn hier mit so Carbonlaufrädern und so schmalen Reifen und so? Wir haben hier extra Laufräder dabei. Und die hatten so, ja, wie damals, man, was man so über Kopfsteinpflaster gefahren ist, so 32 Lochspeichen, also eine ganz normale Kastenfelge, Alufelge, dann eben mit 32 Speichen oder mehr. Breite, was war dann der breiteste Reifen wahrscheinlich? War dann damals so 28.
Nicht
komm, willst du umbauen? Willst 5, du umbauen?
25 so, war schon mega breit.
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich fahre einfach so. Und hat aber auch funktioniert. Also der Reifen war fast die Hälfte wahrscheinlich mit der schmalen Felge.
Weniger.
Ja.
Also.
Aber hat funktioniert. Ich hatte eine Runde Vorsprung immerhin.
Andi Stauf gegen Michel Giesemann.
Auf 23 mm Reifen.
Andi Stauf gewinnen.
Die würden wahrscheinlich heute auch nicht mehr so viel mitmachen. Da bin ich ein bisschen zu schwer.
Ja, Andi Stauf von vor 17 Jahren oder was so. Das wäre ja dann der Vergleich. Ja, da gab es noch kein Strava auch, ne? Weiß man jetzt nicht, wie lange du für eine Runde gebraucht hast und so weiter. Das wäre schon vergleichbar tatsächlich.
Ja, muss halt mehr mit den Armen federn. Muss man noch mehr selber arbeiten.
Stimmt. Klappert das Gebiss ein bisschen mehr, aber was soll's. Alrighty. Kommen wir langsam mal in den Sportcorner hier. Aus, wo war das? War Burgos? Ja, ne? Mit dem eingeschränkten Funk?
Burgos, genau. Das war so ein Try-Ding, ja.
Wurde uns aus verschiedenen Bereichen zugesendet. Natürlich auch irgendwie selber mitbekommen, dass es plötzlich irgendwie sowas wie eine Kapitänsbinde im Peloton gibt. Was Leuten aufgefallen ist. War dann aber gar keine Kapitänsbinde, auch nicht der Road Captain, der das war, sondern es gab wohl pro Team zwei Fahrer, die Funk mit dem sportlichen Leiter hatten. Mhm. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, ich glaube schon. Wir hatten das Thema ja tatsächlich in der letzten Folge, dass wir uns so ein bisschen über...
Mit olympischem Rennen, dass es da überhaupt keinen Funk gibt, ne? Und dass das Quatsch ist.
Da haben wir so ein bisschen über die Austragungsweise des olympischen Rennens unterhalten. Und ich würde da jetzt auch gerne an der Stelle nochmal ganz kurz meine Meinung so ein bisschen revidieren. Vielleicht ist das olympische Straßenrennen auch gut, so wie es ist, weil es dann insgesamt gut in die Olympischen Spiele passt. Ja, wenn das so ein noch größeres Event wird, ist es vielleicht dann auch irgendwie fehl am Platz. Aber nach wie vor meine Meinung zum Funkverbot. Finde ich Quatsch jetzt diese Regelung, dass nur ein Fahrer die Kommunikation oder zwei mit dem Teamfahrzeug kommunizieren können. Weiß ich jetzt auch nicht, was es bringen soll, ehrlich gesagt. Man hat sich da vielleicht einfach so am Fußball orientiert. Da gibt es ja jetzt auch die Regelung, dass nur der Kapitän der Mannschaft mit dem Schiedsrichter reden darf.
Ne, da um einfach diese Diskussion. Genau, gibt es auch so dann irgendwie Kapitänsfoul und sowas, ne?
Karte. Vielleicht hat man sich das versucht, so ein bisschen abzugucken, aber das soll ja im Fußball einfach nur dazu führen, dass nicht mehr so viel diskutiert wird. Ja, warum jetzt in so einem Team nur einer mit dem Teamfahrzeug kommunizieren dürfen soll, also kapiere ich nicht, oder?
Aber jetzt nochmal, ja, bin ich bei dir. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich es gut finde, dass wir es bei so einem Rennen ausprobieren, weil trotzdem relativ viele gute Fahrer da sind, also obwohl ein Niveau da ist, also dass man das wirklich auch als Exempel nutzen kann. Und wenn es jetzt so weitergeht, diese Testballons, dass man mal wieder guckt, was funktioniert gut, was nicht, und man Dinge einfach auch wirklich adaptiert, finde ich es jetzt schon nicht schlecht. Man muss ja irgendwo anfangen. Ich finde jetzt auch nicht, dass es die beste Lösung ist. Ich finde aber die Idee eines sogenannten Kapitäns im Radsport, in einem Team, der für eine gewisse Kommunikation zuständig ist, sei es mit Kommissären, was jetzt irgendwie so betrifft, Kommunikation mit dem Rennen oder auch mit sportlichen Leitungen, finde ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.
Ja, einfach ich nur, finde um aber trotzdem, dass alle Fahrer zumindest mal die Renninformationen bekommen sollten. Also, dass eine Kommunikation rückwärts vielleicht nur von einem oder zwei Fahrern gehen darf, okay. Hm. Ja, dann ist es, ja, man könnte jetzt davon ausgehen, dass dann meistens alle Informationen auch in die Mannschaft kommen. Jetzt überleg aber mal so eine Rennsituation, wo vielleicht genau diese zwei Fahrer eben nicht in der Spitzengruppe sind. Wenn sich so ein Feld teilt oder so, ne? Also
es gab ja vor Jahren schon.
Ja, oder fallen aus. Ja,
es gab ja vor Jahren schon mal die Thematik, dass man ein zentralisiertes Radio macht, ne? Also dass alle Fahrer die gleichen Infos bekommen. Alle haben Kopfhörer drin, aber alle bekommen die gleichen Infos vom Radio Tour in dem Fall. Weil es geht ja immer um diesen Sicherheitsaspekt, ne? Also das ist ja so das erste Argument, was genannt wird, um Funk beizubehalten.
Bei diesen ganzen Versuchen erschließt mich mir halt immer noch nicht so, worauf will man hinaus? Also was soll passieren? Ja, hofft man, also ja. Rennen werden heutzutage
nicht wegen
dem Radio gefahren, wie sie sind, sondern weil sich der Sport einfach verändert hat. Ja, es gibt mehr Möglichkeiten, quasi eine Streckenführung zu besprechen oder auch während dem Rennen Informationen mehr durchzugeben. Aber das würde ja auch ohne Radio genauso laufen. Ja, also jeder weiß ja, also ob man sich jetzt im Fahrradcomputer einspeichert, in 5 Kilometern kommt der Abzweig, wo ich vorne sein muss, oder ob dir das nochmal einer ins Ohr sagt. Ja, also das wird das Renngeschehen ja nicht großartig verändern. Also man hat es ja auch gesehen, als man mal dieses Funkverbot durchgezogen hat, dass die Rennen natürlich noch genau gleich abgelaufen sind. Es geht oft eine Spitzengruppe, die nicht ankommen wird. Es wird kontrolliert hinterhergefahren. Meistens holt man diese Spitzengruppe ein. Das sind ja die klassischen Rennverläufe, die man da versucht hat zu vermeiden. Ja, aber das gehört halt einfach dazu. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie spannender macht.
Ja, aber ich glaube, das ist der einzige Aspekt. Aber die versuchen, einen Weg zu finden, Sicherheit hochzuhalten, aber gleichzeitig die Kommunikation, also die Einflussnahme aus dem Auto zu reduzieren.
Da fand ich auch die Aussage von, also ich glaube, das war ja ein Artikel vom Cycling Magazine. Schönen Gruß hier an Bernd Landwehr, der den Blog da führt, wenn man das, ja, Blog ist es. Hat er auch ein Interview quasi, also es war ja auch ein Gespräch mit Patrick Gamper, dem Fahrer von Bora Hansgrohe, da drin. Und ja, der hat natürlich so diese typischen Aussagen, die man als Rennfahrer vielleicht selber auch nochmal so getroffen hat, ne? Also durch den Funk im Ohr wissen natürlich alle, wann der Abzweig oder der Berg oder die Problemstelle oder Schlüsselstelle im Rennen kommt, und dadurch, sagt er, entsteht halt mehr Nervosität. Aber diesen, nur weil es nochmal, wie gesagt, im Ohr wiederholt wird, ne, wissen es ja trotzdem alle. Also die Vorbesprechungen sind halt auch einfach viel detaillierter als früher. So, ne? Also das hat sich ja auch über die Jahre weiterentwickelt. Mit Satellitenbildern, Videoaufnahmen, die Teams vorher anfertigen. Also es ist auch einfach viel komplexer geworden. Deswegen glaube ich auch einfach nicht, dass das so ein Sicherheitsding ist. Nur weil jetzt ein Fahrer nochmal gesagt bekommt, hör mal, da vorne geht's links ab, sei da bitte vorne. Ja, also das weißt du ja sowieso. Ja, das gehört einfach dazu, zum professionellen Sport heutzutage.
Ja, aber lass doch erstmal, ich glaube, man kann agreeen, dass es gut ist, dass mal ausprobiert wird. Und nicht sofort eine Entscheidung gefällt wird und das muss jetzt so umgesetzt werden, sondern man probiert aus. Hoffentlich holt man auch ausreichend Feedback ein und hört auch wirklich mal auf die Fahrer und das Teams und dann mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich finde erstmal gut, dass man schaut, was funktioniert, was nicht. Und diese Kapitänssache finde ich wirklich nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. So einen Fahrer so ein bisschen, nicht mehr Verantwortung ziehen, aber halt das Sprachrohr. Es gibt es ja, oft dabei gibt es das ja, gibt ja Fahrersprecher in Teams, ne? Also die dann eine Vertretung sind. Warum nicht auch im Rennen einfach? Wir haben noch ein paar Minuten, bevor unsere Gästin kommt. Lass uns mal das Wechselkarussell hier kurz besprechen. Letzte Woche haben wir verpasst, Pauline. Oh, okay.
Ferrand Prévost,
ja, genau,
haben wir nicht verpasst. Das war eine typische Mittwochsmeldung.
Nee, ich wusste es ja. Ja.
Wobei, genau, Paul auch schon richtig sagte, eigentlich war das schon bekannt. Ja. Sind jetzt auch hier heute noch mehrere Meldungen, die eigentlich schon bekannt waren, aber wir müssen es zumindest einmal besprechen. Wismar Liesebike versucht sich für nächstes Jahr eine Tour de France Contenderin ins Team zu holen.
Also sie haben es schon gemacht, genau, mit Pauline.
Ja.
Amtierende Olympiasiegerin im Mountainbike. Ich glaube, dass sie das, um echt zu sein, schaffen kann, weil es, glaube ich, wenig Radfahrerinnen gibt, die so fokussiert und so radikal auch sind mit dem, was sie machen, um erfolgreich zu sein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es schafft. Und ich bin hier mit der Caro Schiff und mit der Jale Treffeisen. Also reden wir auch relativ oft über Frauenradsport, weil auch gerade die Tour läuft, der Frauen. Es ist krass, wenn die das wirklich schaffen sollte, ist sie dann größer als Marianne Voss? Weil sie eigentlich in allen Disziplinen bis auf Kunstradfahren und Bahnradsport alles gewonnen hat und zum Teil auch gleichzeitig die Titel geholt hat. Also jetzt einfach nur, ich werfe es gerade mal einfach so in den Raum. Dann, wenn sie jetzt noch die Tour gewinnt, ist das schon krass. Olympiasiegerin Mountainbike, Weltmeisterin Mountainbike, Straße, Cross, Gravel. Klar, ist jetzt nicht so viele Radrennen gewonnen wie eine Marianne Voss, und ich glaube auch schwer, es mit ihr zu vergleichen, weil sie eine überragende Rennfahrerin ist, so ein einzigartiges Talent, aber wäre schon krass, über so ein Spektrum da abzuliefern. Deswegen.
Ich gucke gerade mal so die vergangenen Straßenergebnisse durch.
Also ich kann jetzt, also ich glaube, ja, das ist gerade so ein bisschen der Hype, weil man denkt so, oh krass, jetzt hat die noch Olympia gewonnen und so. Aber im Vergleich zu Marianne Voss, was ja auch unterschiedliche Fahrertypen sind, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie, also wer war der größte Radfahrer in den letzten 10 Jahren oder erfolgreichste, wie auch immer. Ja? Muss das jemand sein, der eine Tour de France gewonnen hat? Ich glaube nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwie jetzt Tadej Pogacar vielleicht, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, Peter Sagan hat auch ein bisschen was gewonnen, zum Beispiel
Mathieu Van der Poel Philipp auch.
Gilbert. Van der Poel zum Beispiel hat relativ wenig gewonnen, ja, also natürlich das, was er gewinnt, ist immer groß, aber wenn man jetzt mal alleine schaut, ne, Siege auf der Straße von Pauline Ferrand Prévost sind 11 Siege. Marianne Voss hat, glaube ich, 280.
Ja, genau. Aber das, was ich gerade meine, was ich damit sagen wollte, das ist einfach nur so, ich habe nicht gesagt, dass es so ist, aber ich finde es halt interessant, weil das bei ihr dann halt so, dass so diese Dinge, die du dann so rausheben kannst, sind halt so krasse Dinge. Nicht, dass Marianne Voss, die ist auch Olympiasiegerin, die ist auch Weltmeisterin. Ja, also deswegen, aber es ist halt so, über so ein weites Spektrum finde ich das halt krass.
Ja, es ist jetzt, ich sag mal, eine Disziplin mehr. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Marianne Voss irgendwann mal vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren auf der Bahn gefahren ist. Also ich glaube, Weltmeisterin auf der Bahn ist sie?
Ich glaube, sie hat auf der Bahn auch Medaillen geholt.
Ja. Und wenn du dir einfach nur die Ergebnislisten so ein bisschen anguckst, dann wirst du direkt merken, so okay, das ist schon krass, über mehrere Disziplinen halt so diese Titel zu holen, aber in den Disziplinen, wo Marianne Voss aktiv war, hat sie halt auch mehrere Titel. Ja, also die hat nicht nur einen Weltmeistertitel, sondern 3 auf der Straße alleine. Ich weiß gar nicht, im Cross geht es wahrscheinlich Richtung 6, 7, ich weiß es nicht. Ne?
Ja, also, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Ja, also guck, 5-mal Flechwallon gewonnen, ja, auch schon olympischen Titel geholt. Also da kommt schon mehr zusammen, finde ich. Also für mich ist gar keine Diskussion. Ne? Also,
okay, ja, aber für mich ist eher die Frage so, schafft sie es konkurrenzfähig dann für einen Toursieg zu sein?
Ja.
Und wiefern?
Ich glaube, das ist wahrscheinlicher als Blumenfeld. Sagen wir mal so.
Das stimmt. Davon gehe ich tatsächlich auch aus.
Aber ja, ich wollte es einfach nur mal reinwerfen, weil ich es einen interessanten Wechsel finde. Aber wir gerade auch bei erfolgreichen niederländischen Radfahrerinnen sind, können wir kurz rübergehen zu Tom Dumoulin. Was für eine Überleitung, oder? Wir haben noch Tickets. Wir haben noch Tickets für den Live-Podcast in Köln am 7.9. Und
ja, ich glaube so in Sommerhitze und diesem ganzen Tour-Trubel und so weiter, ist schwierig, sich über einen Abend im geschlossenen Raum zu einem Live-Podcast Gedanken zu machen. Aber ich glaube, Anfang September wird das ein ganz geiles Ding. Und 6.9.
Ah, 6.9. Okay.
Köln.
Okay.
6.9. Köln. Kommt vorbei. Trefft uns abends mit Tom zusammen. Und hört euch an, wie wir ausschließlich über seine Giro-Etappe, wo er den kleinen Nature Break machen musste, reden.
Ja, also.
Nein, wir werden ein bisschen mehr Themen besprechen.
Ja, das aber auf jeden Fall auch. Genau, dann Patrick Gamper wechselt zu Jayco Alula, wie auch immer sie heißen, zu dem Team, wo Pöstlberger letztes Jahr noch war. Und geht von Red Bull Bora Hans Grohe weg. Maximilian Schachmann geht zurück nach Hause, wie er selber sagt. Fand ich auch interessant, die Aussage, dass er.
Sehr interessant.
Ja, hatte sich also bei Red Bull Bora Hans Grohe nicht so wohl gefühlt? Fragezeichen. Finde ich aber eine gute Verpflichtung und ich glaube auch, dass wir den bei den Ardennen-Klassiker wieder vorne sehen werden. Das auch in Kombination
also mit Remco. Zu Quickstep, zu Patrick Lefevre zurück. Ja. Fand ich auch interessant, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Den Wechsel. Andi, was ist dein Statement dazu?
Ja, also man hat ja Gerüchte gehört, dass ihn auch eigentlich so Richtung Australien zum Jayco Alula-Team zieht. Aber macht natürlich auch super Sinn. Ne? Also er hat gesagt, er geht nach Hause. das Team hat eine super familiäre Struktur, ja, also langjährigen, also der Staff und die Teamleitung hat sich eigentlich die letzten Jahre kaum verändert. Wenn ich die jetzt beim Rennen treffe, sind es immer noch die gleichen Leute, mit denen ich damals auch schon zusammengearbeitet habe und das jetzt eben auch 15 Jahre her. Von daher schätzen das wirklich auch viele Fahrer. Patrick Lefebvre hat ja auch nochmal so öffentlich ein bisschen an Julien Alaphilippe appelliert, ob er nicht doch noch bleiben möchte. Ich glaube schon, dass das so für manche Fahrer was Besonderes ist, sich da eine besondere Beziehung zu dem Team entwickelt und dann, ja, wie Paul schon sagt, ne, das auch gut fruchten kann und dann man wieder in so ein, ja, mehr noch in die Erfolgsspur wieder zurückkommt, als er gerade eh schon ist, muss man ja sagen. Also läuft ja auch wieder sehr gut bei Max Schachmann. Und ja, ich finde es eher interessant, dass er dann doch jetzt auch, obwohl es wieder gut geht, bei Bora oder nicht bei Bora bleibt, sondern eben wieder zurückgeht. Also ich meine, als einer der größten deutschen Fahrer, die wir jetzt haben, für das größte deutsche Team, ist natürlich eigentlich immer ein guter Fit, würde man jetzt mal von ausgehen. Jetzt war er ein paar Jahre da, hatte natürlich auch jetzt gerade eine Saison oder zwei, wo es nicht so gut lief. Aber ja, geht jetzt wieder zurück in sein altes Team und hat da bestimmt auch ein bisschen andere Aufgaben. Also wie du schon sagst, Paul, ne, wenn jetzt ein Remco Evenepoel bei Lüttich Bastoni Lüttich am Start steht, ist wahrscheinlich klar, wer der Kapitän ist. Aber das Team ist ja auch so ausgerichtet, dass es halt eigentlich immer auf Sieg fährt. Ja, also jetzt vielleicht nicht bei den Gesamtwertungen. Das kommt so einem Allrounder einfach super entgegen. Ne? Also ich glaube, der hat halt super viele Chancen übers Jahr erfolgreich zu sein und seine Stärken da auszuspielen. Also grundsätzlich schon ein guter Fit. Ich finde es halt interessant, dass er von dem größten deutschen Team als einer der größten deutschen Fahrer wechselt. So, ne?
Ja. Was ja auch noch aussteht, ist, oder wo wir uns auch, glaube ich, relativ sicher sind, ist der Wechsel des anderen großen deutschen Fahrers, der jetzt eine lange Verletzungspause hatte, Lennart Kemner. Mhm. Das ist doch eigentlich auch schon so ein offenes Geheimnis, oder? Dass da ein Wechsel.
Ja, aber das können wir ja besprechen, wenn es soweit ist.
Zustande kommt. Das besprechen wir, wenn es soweit ist. Wer Maximilian Schachmann bei Bora vielleicht ersetzt, in Anführungszeichen, ist Lawrence Pithy. Den Wechsel, den wusste man auch schon, ist jetzt auch veröffentlicht. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 2025er Bora-Kader, bis jetzt 18 Leute, 3 Deutsche nur. Mal schauen, was da noch kommt.
Ja, ist halt eine andere Ausrichtung, ne? Ich lasse es da irgendwie nochmal drüber reden, wenn so ein paar Sachen noch fix sind, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, auch bis der Gast kommt. Ich finde das schon ein interessantes Thema, dass Bora halt so, also die waren schon immer international, ne? Also ja auch früher, als ich da war, war NetApp oder so, hatten ja immer schon auch tschechische, polnische Fahrer, italienische, also war ja immer schon so ein Mix, portugiesische, spanische. Genau. Aber was ich den interessanten Transfer, den ich finde, ist, also es ist nicht überraschend, Marc Hirschi und
Fabian Lienhardt
gehen beide zu Tudor Pro Cycling und sehr starke Gerüchte, dass Alaphilippe da auch hingeht. Wenn Alaphilippe da auch hingeht, wovon ich jetzt einfach gerade mal wirklich ausgehe, dass die Gerüchte sich wahrscheinlich bestätigen, haben die auf jeden Fall ein krass kompetitives Team für die Ardennes-Klassiker. Und da freue ich mich richtig drauf. Weil das ist dann so, du hast auf einmal so mehrere Teams. Ja, also du hast natürlich UAE, du hast dann jetzt Quickstep mit Schachmann, was das Team auf jeden Fall extrem verstärkt, gerade so eine Tiefe im Rennen für Remco. Und da hast du auf einmal Tudor, die komplett neue Player sein werden, da in dem Bereich mit Hirschi und wenn Alaphilippe auch kommt. Das wird glaube ich, cool. Also finde ich gut, muss ich sagen.
Ja, ich kann. Wird spannend, ob wo es jetzt Alaphilippe hinschlägt, ne? Also.
Aber Tudor wäre ein geiler Fit, erstmal ohne.
Ja, schon, aber mich hatte. Das habe ich auch jetzt die Tage zum ersten Mal gehört, muss ich sagen. Ich glaube, die Aussage kam auch in dem Zuge von dem Interview oder Beitrag, den Lefebvre so von sich gegeben hat. Der hat ja so eine Kolumne in irgendeiner Tageszeitung in Belgien oder postet da irgendwann mal was auf Twitter oder spricht halt mit irgendeinem Journalisten. Man weiß es halt nie, wo es genau herkommt. Wäre schon ein krasses Team auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Aber ja, Ich meine, es gibt ja auch so ein paar Verbindungen, ne, von Quickstep zu Tudor. Der Performance Manager bei Tudor zum Beispiel ist von Quickstep ja damals dahin gegangen und hat, glaube ich, die prägende Zeit mit Alaphilippe da gehabt. Ja, also da gibt es schon auch eine Verbindung. Auf der anderen Seite wäre es auch krass, ne? Ich glaube, Alaphilippe Ambassador für eine sehr teure Uhrenmarke geht jetzt dann eben zu Tudor. Ich glaube, da gibt es ja, dann stimmt, auf jeden Fall ein Conflict of Interest. So zumindest, ja, ne?
Noch gar nicht dran gedacht.
Aber ja, aber was ich da auch interessant finde, wir haben ja ein Interview geführt mit dem Teamchef, ist er Teamchef?
Ja.
Mit Raffi. Raphael
Mayer, ja.
Genau, Raphael Mayer. Und er hat ja, also dieses Thema Hirschi, das stand damals ja schon im Raum, es war irgendwie alles so, das wird eh passieren, aber er hat ja eigentlich auch so ein bisschen durchstrahlen lassen, da kommt irgendwie noch ein anderer großer Fall. Also da werden große Transfers sind möglich. Wir werden sehen, also ich meine, so, das weißt du ja an dir selber, ne? Also so Transfers, die passieren ja nicht am 1. August, sondern die werden irgendwann im Frühjahr starten, die Gespräche. Und wir hatten das Gespräch mit ihm im Frühjahr. Ich würde es cool finden. Ich würde es besser finden, als wenn er zu einem französischen Team geht. Sondern das jetzt auch zu einem Team, wo er wirklich, glaube ich, nochmal, also jetzt wird er gerade zweiter bei Klassiker San Sebastian hinter Hirschi. Also man kann schon sagen, dass er, glaube ich, zurück ist zu alter Stärke. Und da vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen wächst. Also, weil das wäre schon gut. Für den Sport auch einfach. Weil er einmal so ein Charakter auch in den Rennen. Ja. Von daher hoffen wir mal, dass es so kommt.
Ja, dann kommen wir noch ganz kurz, bevor wir nochmal zu Olympia springen, zur Tour de France Femme avec Swift. Ich finde, ein unheimlich komplizierter Name, aber okay. Die Frauen-Tour de France, wie ich es auch gern nenne. Ich freue mich da sehr drüber. Geiles Rennen und Frau Andi meint schon, die Benelux-Rundfahrt der Frauen dieses Jahr, womit er auch nicht ganz Unrecht hat. Die ersten zwei Etappen sind durch und sagen wir eine Etappe, eine Halbetappe und ein kurzes Zeitfahren jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ich hatte unsere Freundin Franziska Koch gestern schon, nachdem ihre Teamkollegin die erste Etappe gewonnen hatte, Charlotte Kohl, um eine kleine Voice-Memo geschickt, die spiele ich jetzt einfach mal ein und dann können wir über die ersten zwei Etappen quatschen oder zweieinhalb.
Hey, ja, also schon vor dem Start war die Stimmung super im Team. Natürlich hatte Charlotte jetzt davor erst ein Rennen gewonnen, aber trotz alledem, das ganze Team hat halt auch an sie geglaubt und wir alle haben volle Zuversicht auf die Etappe geschaut, weil wir wussten, dass diese Etappe halt dem Team zugunsten kommt, hektisch und dann ein schönes Sprintfinish. Und von daher sind wir den ganzen Tag gut zusammengefahren und dann haben wir Charlotte zum Ziel bringen können und dass sie sich halt wirklich dann abschießen konnte, ist halt mega cool. Ist schon große Erleichterung für das ganze Team, weil das war wirklich halt ein Hauptziel und dass wir es dann schaffen konnten, macht es nochmal umso besonderer.
Ja, da hört man schon raus, ist eigentlich schon so fast so eine Saison gemacht für eine Fahrerin und für ein Team, ne? Mit so einem Tour de France Etappensieg. Also ich glaube, die war gestern schon glücklich, Charlotte Kohl dann heute nochmal bestätigt das Ganze, DSM, kann schon zufrieden nach Hause fahren fast.
Ja, war gestern auf jeden Fall überragender Sprint. Lorena Wiebes in der Berührung mit anderen Fahrern verliert ihr Schaltwerk oder das Schaltauge bricht ab, kann dadurch bei der ersten Etappe nicht mitsprinten. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Leadouts bei den Frauen sich halt auch krass verändert haben, oder? Also es sah jetzt
auch heute, das war so ein richtiger.
Das sah viel kompakter aus und viel kontrollierter, als man es vielleicht noch vom letzten Jahr in Erinnerung hat. Und ey, Franziska Koch, ne? Muss man halt schon mal sagen, das ist auch richtige Maschine, ey. Also ich weiß nicht, kann ich das so sagen, Maschine, oder kriegen wir da wieder negative Kommentare? Also die machen auf jeden Fall eine krass starke Arbeit.
ist Maschine. Ja. Kann man sagen. Ist auch. Übrigens nur Fun Fact jetzt so, nach dem Zeitfahren, bestplatzierte Deutsche auf Platz 17 gerade im Gesamtklassement. Auch eigentlich ganz stabiles Zeitfahren heute abgeliefert. Ja, gestern konnte Lorena Wiebes da nicht beweisen, wie schnell sie ist, durch einen Defekt, ganz kurz vorm Ziel. Glücklicherweise auch nichts passiert. Also sie hat da ins Leere getreten, ist aber glücklicherweise auch nicht irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen, sondern einfach nur ins Ziel gerollt. Heute dann perfekter Leadout eigentlich von SD Works. Und habt ihr die Helikopterperspektive gesehen von dem Sprint?
Ja, habe ich.
Crazy gemacht eigentlich von Charlotte Kohl, dass da, also wenn was passiert wäre, hätte man vielleicht intervenieren können, aber die hat sich da echt krass durchgefuchst durch diese Lücke zwischen Voss und Wiebes und war dann ja, hat noch so einen Kick gehabt, dass sie innerhalb von wenigen Metern echt da ganz komplett vorbeigekommen ist.
Ja, für Team DSM läuft es bei den diesjährigen Tour de France. Also ja, bei stimmt. Den Männern Auftakt gewonnen, gelbe Trikot geholt, bei den Frauen das gleiche. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich da, also Charlotte Kohl, Lorena Wiebes sind im gleichen Jahrgang geboren. Beides Sprinterinnen, ja, kann man sagen, aus Holland. Da entwickelt sich so, glaube ich, also seit dem Abgang eigentlich von Lorena Wiebes von DSM zu SD Works, entwickelt sich da auf jeden Fall so ein Zweikampf, ja, so um die Sprintkrone im Frauenradsport. Bisher meistens zugunsten Lorena Wiebes, jetzt beim größten Rennen des Jahres schon 2-0 für Charlotte Kohl. Eigentlich ein geiles Battle auf jeden Fall.
Ja, ich gucke jetzt gerade, ob Lorena Wiebes noch mal eine Chance bekommt. Wird jetzt auf jeden Fall, also noch nicht so richtig bergig, aber zu einem Sprint könnte es eigentlich fast schon vielleicht auch gar nicht mehr kommen. Also Lorena Wiebes ist natürlich auch sehr stark, kriegt das auch hin. Da teilweise in so einem Klassikerterrain, wie es jetzt zum Beispiel morgen da vor Lüttich mit der Redoute und so weiter kommt, aber könnte auch, wenn es da richtig hart gefahren wird schon mit von den Klassementfahrerinnen, ist sie da halt auch weg. Und dann wäre das natürlich, muss man dann auch ganz so hart sagen, schon ein Flop für sie. Ne? Hat sich da bestimmt was ausgerechnet auf diesen zwei Etappen, die da jetzt schon passiert sind.
Ja, ja klar, ich glaube, ne, beide für beide Fahrerinnen im Heimatland, Auftakt der Tour de France, gelbe Trikot, das sind ja Möglichkeiten, die es nicht so oft gibt in der Karriere wahrscheinlich. Und deswegen ja, mit Sicherheit eine Enttäuschung. Also du sagst schon richtig, sie hat natürlich das Potenzial, auch bei schwereren Etappen irgendwie einen Sieg zu holen. Jetzt hat Demi Vollering, ihre Teamkollegin, heute das gelbe Trikot übernommen. Vielleicht ändert sich jetzt da aber auch so ein bisschen die Teamorder und sie hat gar nicht mehr die Freiheit, auf einen Etappensieg zu gehen. Ja, man kann man jetzt sagen, ist eine Enttäuschung, aber gut, im Sport gewinnen halt auch manchmal andere, ne? Das ist ja auch das Spannende. Deswegen bin ich da immer so, ja, ob man es so bezeichnen müsste, aber es ist natürlich eine Riesengelegenheit gewesen, hat sie nicht geschafft, ist mit Sicherheit enttäuscht, aber so, ja, vielleicht hat es, ne, aber man kann halt nicht immer gewinnen.
Also wir machen natürlich nächste Woche dann, wenn die Frauen Tour de France zu Ende ist, nochmal eine ausführliche Besprechung mit den Schlüsseletappen, die jetzt auch noch kommen. Zwei Sachen wollte ich noch schnell reinwerfen. Einmal ist einfach nur jetzt so ein Infostatus, Gaia Realini, die, glaube ich, für Trek da auch so ein bisschen auf Gesamtklassement fahren sollte, gestern eine Strafe bekommen wegen Drafting. Dachte ich mir im Feed auch, okay, das sieht schwierig aus. Also hinterm Sturz gewesen oder Defekt gehabt und dann hinterm Teamfahrzeug wieder rangefahren worden. Dachte ich mir, das ist eigentlich heutzutage nicht mehr möglich so. War dann auch so, Zeitstrafe bekommen. Heute auch 40 Sekunden im Zeitfahren kassiert, also jetzt schon ganz relativ stabilen Rückstand. Eigentlich eine Fahrerin, auf die ich auch achte, weil super interessant, super starke Bergfahrerin. Und habt ihr das Thema Tashkent City Women mitbekommen?
Ja, nee. Aber ich kann mir ganz kurz mal erklären, warum die dabei sind. Sind die deswegen dabei wegen der
Asia-Tour? Ja, ich kann es dir erklären. Also ich wollte es hier mal kurz für alle erklären. Es ist ein bisschen weird. Also ich will es gar nicht kritisieren, weil hab ich jetzt auch schon mehrfach gelesen im Internet auf X oder wo auch immer, es natürlich auch gut ist, mal ein asiatisches Team hier zu repräsentieren. Usbekistan tatsächlich dann auch irgendwie mit ein bisschen Radsport-Tradition. Denken wir an Jamudinin Abdushaparov schon in vergangenen Jahren. Wer die Folge mit Olaf Ludwig noch nicht gehört hat, da bitte mal reinhören. Aber es ist ein bisschen sketchy. Also dieses Team ist tatsächlich, also bei der Frauen-Tour de France läuft es so, 15 World-Tour-Teams sind gesetzt, 5 Wildcards und die 2 besten Conti-Teams nach Punkten. Und Tashkent City Women ist tatsächlich unter den 2 besten Conti-Teams nach Punkten. Da muss man aber sagen, die Hälfte dieser Punkte haben sie bei nationalen Meisterschaften geholt, wo sie einfach quasi bei U23 und Elite Platz 1 bis 10 belegen. Und dann gibt es noch so einen Quasi-Skandal, der nie richtig aufgedeckt wurde, dass wohl 2023 diese nationalen Meisterschaften gar nicht ausgerichtet worden sein sollen, sondern einfach nur ein Ergebnis eingereicht wurde, Platz 1 bis 10 an die UCI. Ja, also da wurde dann wohl noch irgendwie so eine U23-Meisterschaft nachgeholt. Die sind mit 7 Fahrerinnen am Start, von denen schon irgendwie 4 raus sind, DNF auf der ersten Etappe. Die beste, also viele der Punkte hat auch Olga Zabelinskaya geholt, die vielleicht manchen, die sich überhaupt mit Frauenradsport in den vergangenen Jahren beschäftigt haben, ein Name, für die sie ein Name ist, denn sehr starke Fahrerin, jetzt auch bei Olympia noch am Start gewesen, auch irgendwie im Zeitfahren noch 23. geworden, also vor Cecile Uttrup-Ludwig zum Beispiel, die kann schon richtig fahren, aber sie haben eine junge, starke Fahrerin, das ist Janina Kuskova, die hat die meisten Punkte, ist tatsächlich im UCI World Ranking 95. Natürlich relativ viele Punkte aus diesen nationalen Meisterschaften und Asia Continental Championships, aber auch bei französischen Rennen Punkte geholt und international auch in Italien Punkte geholt. Die scheint auf jeden Fall eine starke Fahrerin zu sein. Also, auf die vielleicht nochmal gucken oder einfach freuen, dass auch mal ein ganz anderes Team am Start ist. Gibt natürlich Kontroversen, denn einige europäische Teams mit ein bisschen mehr Budget oder mit ein bisschen professionellerem Ansatz vielleicht sind natürlich traurig, da nicht berücksichtigt worden zu sein.
Ja, kann gar nicht so viel weiter dazu sagen.
Ich sehr gut zusammengefasst. Nee.
Aber wollte ich mal kurz erklären. Regeln.
Genau. Ja. Ich möchte noch eine Empfehlung oder 2 Empfehlungen rausgeben. Und zwar, weil gerade von Marianne Voss geredet haben, hört euch gerne mal den Besenwagen Worldwide an mit Marianne Voss, die hat nämlich auch hier schon zu Gast. Es fragt mich nicht, die Folgennummer hätte ich natürlich raussuchen können, aber findet ihr bei uns ganz
es gibt nur 6, also es ist nicht so schwer zu finden.
Eine Folge 1 bis 6.
Genau, und dann auch den Podcast sehr zu empfehlen mit dem Teamchef von Tudor Pro Cycling, Raffi Meyer.
Der ist noch nicht ganz so lang her.
Genau, der war dieses Jahr Anfang des Jahres. Auch bei uns auf die Website könnt ihr den Namen eingeben und dann findet ihr es immer relativ schnell. Auch sehr empfehlenswert.
Ja, das war auch nicht Anfang des Jahres, das war während dem Giro d'Italia.
Während des Giros, genau. Sehr zu empfehlen.
Im Mai, genau.
Hier noch eine kleine Service meinerseits. Und zwar machen wir auch einen Gravel Ride in Berlin. Und zwar am 25.08. um 10 Uhr geht's los im Grunewald. Das ist so ein Berliner Stadtrand in so einem schönen Wald. Gibt da so eine Runde, die ich mir aussuchen werde. 2,5 Stunden bis 3 Stunden wird das gehen. Und am Abend ist dann ja der Live-Podcast, der leider schon ausverkauft ist in der Pizzeria. Aber wie gesagt, zu einem Gravel Ride könnt ihr gerne noch kommen. Da haben wir noch ein paar wenige Plätze verfügbar. Meldet euch gerne an bei besenwagen.com. Da findet ihr alle Infos zu dem Ride.
Okay, ich fange direkt an. Kein Smalltalk heute. Herzlich willkommen im Besenwagen. Frisch aus Olympia, uns zugestellt hier, aber auch frisch wieder zu Hause angekommen in Ehningen. Ich wurde gerade nochmal berichtigt. Ich freue mich sehr, dass du dir direkt Zeit genommen hast zum zweiten Mal im Besenwagen. Franziska Brause, hallo.
Hi, freut mich, dass ich da sein kann.
Hallo. Hi.
Ist ja gut, dann können wir den Smalltalk dann direkt live mit aufnehmen.
Genau, jetzt kommt der Smalltalk, der interessiert die Leute ja auch. Nee, ich dachte mir so, mega geil, dass es so spontan auch klappt, dass wir noch so ein bisschen Olympia-Feeling hier auch mit reinbekommen, weil ich glaube, du hast dich noch nicht ganz Hast du noch nicht ganz vergessen, wie es war?
Naja, so richtig viel Olympia-Feeling hatten wir ja selber nicht, deswegen schauen wir mal, wie viel wir reinkriegen.
Warum?
Relativ bis zum Schluss musstest du fokussiert bleiben, ne?
Ja, auch das, und wir waren halt wie in Tokio wieder nicht im Olympischen Dorf untergebracht, sondern im Hotel an der Bahn. Deswegen, ja.
Gleich, da möchte ich gleich reingrätschen, weil, nicht reingrätschen, aber eine Frage, weil ich habe das bei den Basketballern mitbekommen, die waren ja zuerst in irgendwo oben an der belgischen Grenze. Ich weiß, irgend so im Ort an der belgischen Grenze hatten die zuerst ihre Spiele und sollten dann ja nach Paris für die finalen Runden. Und da gab es ja so einen Hickhack, dass die nicht ins Olympische Dorf durften oder konnten, weil nicht genug Platz da ist. Und ich glaube, da am Ende wurde Platz gemacht und so, wie auch immer. Aber warum wart ihr gar nicht da? Also was ist der Grund?
Ja, also wir hätten ins Olympische Dorf gedurft quasi. Also teilweise waren die auch dort, gerade die Schweizer und so, waren im Dorf untergebracht. Das war allerdings eine Stunde ungefähr bis zur Bahn raus. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen nervig, wenn man halt zu jeder Trainingseinheit, zu jedem Wettkampf halt eine Stunde hinfahren muss. Genau, deswegen waren wir fußläufig, ich glaube, 400 Meter von der Bahn weg, im Hotel untergebracht, wo wir zur WM auch untergebracht waren.
Und wie scheiße findest du das?
Also, Mieke war ja tatsächlich im Dorf am Anfang, weil die ja noch das Zeitfahren gefahren ist. Und die meinte, war mega stressig, weil halt diese riesen Essenshalle da ist, wo alle Athleten zur gleichen Uhrzeit essen wollen und man muss anstehen und dass sie es draußen eigentlich ganz cool fand. Ja, ich fand es natürlich ein bisschen blöd, arg blöd, dass man halt zweite Mal bei den Spielen und schon wieder nicht im Dorf untergebracht. Und die anderen Mädels haben wenigstens, ich glaube, Samstag oder so, waren die mal noch im Dorf und haben halt so ein bisschen wenigstens die Sachen angeguckt und so, aber das konnte ich ja auch nicht, weil ich Sonntag noch das Omnium gefahren bin. Ja, aber Abschlussfeier haben wir dann wenigstens alle zusammen noch mitgenommen. Ja,
das wollte ich gerade sagen. Bevor wir hier wieder so einen Kaltstart machen und keiner genau Bescheid weiß, also ich will jetzt auch keine großen Infos geben, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Besenwagenfolge 128, goldener Briefkasten heißt die. Du bist halt unser Olympiagast hier, also 2021 nach Tokio natürlich hier gewesen, nach Weltrekord und Olympiasieg. Erste Folge Franzi Brause und jetzt 3 Jahre später nach den nächsten Olympischen Spielen hier wieder am Start. Ich verbinde dich einfach mit Olympia und du dich ja irgendwie auch, oder?
Ja, das passt für mich. Vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Straßensieg dann auch noch irgendwann, wenn ich öfters zu euch komme.
Stimmt.
Richtig.
Ja, komm, aber Olympia.
Wir müssen die Frequenz einfach hochfahren.
Olympia ist jetzt auch okay. Es ist schon ein guter Trostpreis dafür, dass es auf der Straße bis jetzt noch nicht geklappt hat. Aber wie war das Olympia-Erlebnis so für euch dieses Mal? Also, ich meine, letztes Mal, seid ihr davor schon Weltmeisterin gewesen? Nee, ihr seid danach Weltmeisterin, genau. Aber ihr wartet auf so eine Erfolgsspur. Es gab so einige Änderungen bei euch, ne? Im Vierer. Die Lisa Brennauer hat aufgehört. Wie schwer war das, das irgendwie zu verkraften? Also das, ohne jetzt irgendwie zu nahe ist, aber das ist ja schon auch eine krasse Fahrerin gewesen einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, verkraftet haben wir es immer noch nicht. also nicht mal nur im Vierer, also sie ist natürlich auch eine super starke Fahrerin, aber auch so außerhalb vom Vierer war sie ja so die Mutti. Das darf ich immer nicht sagen, aber ich denke, mittlerweile ist sie ja wirklich Mutti, dann darf ich es vielleicht auch sagen. Hat halt die Mannschaft irgendwie zusammengehalten und so. Und wir hatten dann auch wirklich ein paar schwierige Jahre, wo wir gar nicht an den Erfolg anknüpfen konnten. Jetzt in Paris sind wir immerhin auch die 4. und 5. schnellste Zeit jemals gefahren. Also wir sind nur in Tokio schneller gefahren, deswegen sind wir wieder auf der richtigen Spur, aber immer noch weg von den alten Erfolgen, würde ich sagen.
Aber hängt das dann wirklich so an einer Fahrerin oder habt ihr einfach generell auch ein paar Sachen umgestellt, ausprobiert, die dann vielleicht nicht ganz so, also es ist gezündet, das ist das falsche Wort dafür. Ihr seid ja trotzdem schnell gewesen, aber was ich meine, also gab es auch andere Veränderungen?
Ja, nee, also wir haben so ein bisschen was ausprobiert, ein paar neue Taktiken getestet, die nicht so gut funktioniert haben. Deswegen sind wir bei der gleichen Taktik wie in Tokio geblieben. Also daran hat sich gar nichts geändert, nur halt an der Fahrerin-Konstellation.
Aber Mieke ist nicht diesen ultralangen Turn am Anfang gefahren, oder?
Doch, noch länger sogar. Ja? Also die ist jetzt in Paris 5 Runden gefahren.
Nein.
Das ist schon krass, ne?
Ja, die hat da schon viel kompensiert auf jeden Fall.
Ja, also beschreib mal so ein bisschen nochmal so für die Zuhörer den Prozess seitdem oder sagen wir mal dann seit dieser Brennauer weg ist. Wie habt ihr euch mit dem Bundestrainer zusammengesetzt? Wie seid ihr das angegangen? Mit welcher Erwartung seid ihr auch reingegangen jetzt in die Spiele? Es ist ja immer so, klar, so in der Presse oder irgendwelche Leute sagen jetzt so, okay, warum sind die da Olympiasiegerin geworden, jetzt nicht? Halte ich immer erstmal so für Schwachsinn, weil klar gibt es irgendwie so ultra dominierende Sportler auf manchen Gebieten, aber alles entwickelt sich weiter und man kann nicht immer gewinnen. Und genau. Beschreib mal den Prozess.
Ja, also wir hatten ja in Tokio Laura Süße mich als Ersatzfahrerin dabei. Und mit dem Ausscheiden von Lisa ist dann quasi Laura in den Vierer reingerückt. Lisa Brennauer ist damals auf der 2 gefahren, was ja eigentlich eine sehr anspruchsvolle Position bei uns im Vierer ist. Die konnte Laura auch nicht einnehmen, deswegen musste dann Lisa Klein von der Position 3 auf die Position 2 rutschen. Und Laura ist dann auf die Position 3 gegangen. Also wir hatten davor auch schon mit Laura trainiert, die kannte den Ablauf, die kannte den Vierer. Genau. Und dann haben wir halt probiert, wieder schnell zu fahren. Also wie gesagt, die Taktik haben wir nicht geändert von Tokio. Wir sind die gleiche Taktik gefahren mit Mikes langer Führung und sind halt nicht mehr in die Zeiten hingekommen, die wir in Tokio gefahren sind. Aber an sich, wie gesagt, haben wir auch einen guten Prozess gemacht als Mannschaft und sind jetzt auch wieder gute Zeiten gefahren in Paris. Dass da 3 Mannschaften so nah an unseren Weltrekord kommen, hätten wir, glaube ich, auch selber nicht gedacht davor. Der Prozess, weiß ich nicht, war es eigentlich schon.
Habt ihr noch damit gerechnet, dass ihr es vielleicht auch schaffen könnt?
Also, wir haben mit einer Medaille geliebäugelt. Dass es Gold nicht wird, war uns eigentlich schon ziemlich klar, würde ich sagen. Irgendwie träumen tut man davon natürlich trotzdem noch. Also ich glaube, jeder Sportler geht ja irgendwie zu den Olympischen Spielen und träumt davon, eine Goldmedaille mitzunehmen. Wie realistisch das dann ist, ist halt immer die Frage. Aber
gut, immerhin hast du schon mal die Erfahrung gemacht, wie es ist.
Ist cool.
Ja.
Aber also mit Bronze haben wir schon geliebäugelt. Dann, als die Zeiten in der Qualifikation gefahren wurden, haben wir gesagt, okay, wenn wir ins kleine Finale kommen, wäre cool. Das hat dann ja leider auch nicht geklappt. Wobei man auch sagen muss, dass die Medaille mit diesen 2,5 Sekunden, glaube ich, wo wir da schon fast weg waren, war dann auch unerreichbar tatsächlich.
Wie seid ihr so intern? Also sah jetzt äußerlich nicht nach einer Enttäuschung aus, um ehrlich zu sein. Also ich meine, wenn man als Titelverteidigerin an Start geht, hat man ja hohe Erwartungen, hast du gerade selber auch irgendwie gesagt, man hat geliebt Eugel mit einer Bronzemedaille und habt dann ja irgendwann gesehen, es funktioniert nicht. Wart ihr dann enttäuscht oder war es eher so, okay, gut, das ist halt irgendwie jetzt gerade der Prozess, Ziel ist eigentlich eher LA, realistisch wieder auf dem Niveau zu sein, oder?
Ja, wir waren tatsächlich schon enttäuscht, muss man schon so sagen. Also gleichzeitig auch natürlich stolz auf die Zeiten, die wir gefahren sind. Wir hatten so ein paar Hürden in der Vorbereitung, würde ich sagen. Also Laura ist da im Training in Frankfurt-Oder mal gestürzt. Dann habe ich 2 Wochen vor den Spielen Corona bekommen. Das hat dann jetzt auch nicht so richtig reingespielt in die ganze Geschichte. Aber wir waren schon enttäuscht, aber gleichzeitig auch zufrieden. Das dauert dann halt immer so ein paar Tage, bis man dann auch wirklich sagt, okay, eigentlich war es gar nicht schlecht, was wir gemacht haben. Die anderen waren einfach nur noch besser.
Ja.
Was mich da interessiert, wie ist eigentlich für euch so die Wahrnehmung von außen? Also was Medienecho angeht, vielleicht auch innerhalb des Verbandes und so und auch DOSB, das muss man ja nochmal unterscheiden zum BDR da vielleicht. War da so, wie war da allgemein die Stimmung?
Ich habe mir tatsächlich jetzt nicht so viele Zeitungsberichte oder so durchgelesen. Ich fand krass, was von den Teamsprinterinnen quasi berichtet wurde, die ja Weltrekord gefahren sind und Bronze gewinnen. Da war die Medien... Also Resonanz ja sehr negativ behaftet, fand ich. Also zumindest die Berichte, die ich gesehen habe, wo dann immer so stand, große Enttäuschung und nur Bronze und so. So, hey, die Mädels sind Weltrekord gefahren, die haben Bronze gewonnen. Und da waren halt 2 andere Teams, die noch schneller gefahren sind und noch mal einen Weltrekord gefahren sind. Aber es ist immer noch Bronze bei den Olympischen Spielen, das ist immer noch krass. Was über uns geschrieben wurde, habe ich jetzt nicht so richtig mitverfolgt, weil während den Spielen ich persönlich da keinen Nerv für zu lesen, was die Presse schreibt. Ich weiß, dass meine regionalen Zeitungen eigentlich echt positiv berichtet haben und die auch viel Interesse hatten. Und auch das Erste war ich und Eurosport war die ganze Zeit vor Ort und hat da live aus dem Velodrom mitberichtet und auch Interviews und so gemacht. Also es war eigentlich für uns positiv, würde ich sagen.
Ja, weil ich manchmal, wir sind ja alle sehr tief im Sport und manchmal auch sehr kritisch, ich zumindest. Aber ich glaube, man muss bei so manchen Dingen, das sind halt immer Prozesse, ne? Also das ist jetzt sowieso die Amerikanerin, die ja auch, es war ein langer Weg dahin, wo die jetzt sind, über Equipment, über die richtigen Fahrerinnen erstmal finden, die in der Lage sind, das überhaupt auch zu bewältigen. Ist ja genauso bei euch, ne? Bei euch war es ja auch ein Prozess bis, was war es, Tokio? War es Tokio? Ja, bis Tokio und dann die Veränderung und jetzt braucht es wahrscheinlich wieder einen Zyklus, um halt dahin zu kommen. Also ich fand es ja auch nicht so einfach, eine Fahrerin auszutauschen und dann zu erwarten, dass das Niveau nochmal gleich da ist. Aber dann, dass die Außenwelt das auch so richtig einschätzen kann und dementsprechend auch milder reagiert, weil das mit den Sprinterinnen habe ich auch mitbekommen. Das ist schon hart. Also liegt auch, glaube ich, daran, dass ihr
auf jeden Fall
bei letzten Olympischen Spielen wie erfolgreich ihr wart. Also auch gerade die Frauen.
Ja.
Ja, ich glaube, bei uns war das schon auch, weil wir jetzt die letzten Jahre halt nicht mehr so erfolgreich waren, dass die Erwartungen quasi schon runtergeschraubt wurden für die Spiele. Und die Sprinterinnen natürlich bei Weltmeisterschaften ja regelmäßig irgendwie alles abräumen, was es abzuräumen gibt. Und dann, dass es halt bei den Spielen jetzt nicht so funktioniert hat, wie sie es vielleicht auch selber erhofft haben. Aber ich glaube, bei uns waren die Erwartungen jetzt nicht so groß vielleicht.
Ich kann da ja jetzt mal wieder einen Rant auspacken auch, endlich. Ich warte schon lange drauf. Alle paar Jahre, gerade so nach Olympia, diskutiert man dann wieder, was läuft in Deutschland falsch, weil wir immer weiter in diesem Medaillenspiegel abrutschen. Wir aus dem Radsport kennen es auch irgendwie ganz gut, weil halt der Bahnradsport vor allem immer viele Medaillen beschert hat in Vergangenheit. Und dann der Aufschrei groß wird, warum wird man schlechter irgendwo. Ich finde halt, also jetzt mal meine Sichtweise, ich finde dieses ganze Förderungssystem extrem fragwürdig, wenn du in irgendeiner Sportart nicht so gut bist und du machst die Förderung aber dann daran fest, wie gut du bist. Also du förderst nur, wenn du viele Medaillen holst und wenn du weniger Medaillen holst, förderst du weniger. Ist ja kompletter Schwachsinn, weil du gut sein willst, dann musst du halt irgendwie, musst du da fördern, wo du gut sein willst. Und grundsätzlich habe ich heute auch wieder einen ganz guten Tweet oder Beitrag oder Artikel gelesen, muss man halt auch einfach die Basis fördern. Und es passiert halt einfach nicht. Und wer Sport fördert, gerade Breitensport, natürlich auch Spitzensport, aber vor allem Breitensport, eine Politik, die Breitensport fördert, die tut halt so viel mehr für die Gesellschaft, als dass wir bei Olympia erfolgreich sind. Sondern die fördert halt irgendwie Zusammenhalt, Leistungsbereitschaft, was auch immer, Teamwork, gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwo. Und da ist für mich, also kann ich ganz klar sagen, wer da irgendwie, da sehe ich ja gar nichts in Deutschland in die Richtung. Und braucht man auch immer sich nicht großartig beschweren, weil man schon weiß, dass nichts passieren wird oder nichts großartig passieren wird. Und ich sag's jetzt einfach, wer da FDP wählt, der wählt auf jeden Fall nicht für gemeinschaftlichen Erfolg.
Ja, also ja, ist auf jeden Fall, bin ich bei dir, es ist immer, Olympia ist einfach nur der Spiegel, ne? Also das ist so die letzte Konsequenz aus dem, was unten passiert und es geht also stapelt sich ja hoch. Aber ich finde auch interessant, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, welcher ehemalige Sportler in irgendeinem Interview, ich glaube es war auch bei Öffentlich-Rechtlichen, der irgendwie auch meinte, es geht ja irgendwie um die Olympia-Bewerbung, ne? Ich glaube für Berlin oder für wen auch immer, irgendwie irgendwann in den 30ern, ich glaube sogar 36 ist jetzt nicht so gut gewählt, historisch gesehen, Berlin 36, wenn man immer 100 Jahre zurückrechnet, aber ist schon...
Ich glaube 34 war es, oder? Ich
oder 400, nee, muss schon 36 sein, weil 28 ist London, LA und dann 32, egal.
Nee, ich meine, früher war es.
Nee, das war Berlin 36.
Okay. Ja.
Auf jeden Fall hat er einen guten Punkt gehabt, er hat mich gesagt, dass diese Initiativbewerbung, erstmal zu sagen, ey, wir bewerben uns Olympia, also wir nehmen das auch wieder in den Fokus, ist schon sehr relevant und dann vielleicht Olympischen Spiele wirklich ausrichten, weil das ja strukturell mit einem riesenlangen Vorlauf so viel verändert und sehr viel auch nochmal Geld reinspült, auch in die Basis, weil du musst an der Basis anfangen. Und ich glaube, das brauchen wir auch wieder, weil wir verlangen echt an der Spitze immer Top-Leistung, aber unterstützen halt die Basis nicht und die Leute, die sich irgendwie auch neue Talente sich entwickeln, auch Trainer, Trainerinnen, Funktionäre, alles, und meckern dann immer nur rum irgendwie auf der Couch. Aber ich finde, der DOSB ist genauso schlimm. Ne? Also wenn sich da, ich weiß noch, nach Tokio, als sich da der DOSB-Chef irgendwie ins Morgen-Magazin gesetzt hat und mehr oder weniger so einen Rant abgelassen hat über die Athletinnen, die nicht performt haben, wo ich mir halt denke, Alter, also die meisten, die da teilnehmen, nennen sich Profisportler, aber die leben halt von Sporthilfe oder von der Bundeswehr oder von der Polizei, aber da sind ja ganz wenige dabei, die ja wirklich ein reichliches Auskommen haben und danach aufhören mit dem Sport und auch irgendwie ausgesorgt haben. Das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz. Und da finde ich auch immer schon mal krass, was man von Leuten verlangt und was man denen selber auch bereitstellt. Und da haben wir einiges noch zu tun in Deutschland, in der Gesellschaft und auch bei den Spitzenverbänden, um das irgendwie auch besser zu kommunizieren. Weil am Ende kriegt ihr halt immer eins auf die Fresse als Athletin und das finde ich halt auch nicht richtig, weil ihr seid nicht das Problem, sondern auch die Struktur um einen herum. Ja.
Man muss natürlich auch jetzt nochmal ganz kurz, bevor Franzi wieder zu Wort kommt, sorry, wir
alles gut.
Überlabern dich hier komplett, aber immerhin hast du auch diesen Sieg schon mal erlebt. So, das ist halt, ne, und ich finde, man kann nicht immer du hast das schon abgeliefert, was von dir erwartet wird und vielleicht auch falsche Erwartungen. So, das hast du alles gefeiert, gefühlt, erlebt und das ist dir nicht mehr zu nehmen. Und jetzt aber, ja, dein Statement dazu.
Ja, umso mehr ist es ja dann so, dass es wieder erwartet wird tatsächlich. Also man gewinnt ja dann in Tokio und wir wechseln eine Fahrerin von vier und dann heißt es so, naja, aber es ist ja nur eine andere Fahrerin anders, so warum erreicht ihr das nicht wieder? Und wir haben da schon auch vor den Spielen, ich sage jetzt nicht eine Ansage, aber schon die Aussage auch zu hören bekommen, so ja, hier Bahnradsport, wir rechnen schon mit Medaillen und letztendlich sind es nur zwei geworden.
Wer sagt das?
Ich nenne jetzt lieber keine Namen, glaube ich, solange ich noch weiter den Sport betreiben möchte. Ich denke, wir sind auch unter den Erwartungen geblieben, was jetzt, also nicht nur wir, sondern auch also insgesamt Bahnradsport. Aber ja, wie ihr schon richtig gesagt habt, man musste einfach an der Basis anfangen und wir haben ja nicht mal so viele Bundeswehrplätze, dass alle irgendwie im erweiterten Kader damit klarkommen würden und da irgendwie einen Platz haben und Geld verdienen. Es gibt genug von den U23 Sportlerinnen, die irgendwie nebenher studieren und halt sich ein zweites Standbein aufbauen müssen. Und dann kann man diese Leistungen meiner Meinung nach auch gar nicht abrufen, wenn man die Zeit gar nicht hat, das Training oder die Regeneration richtig zu timen. Und dann, ja, fehlen uns halt nachher wieder die Mädels, wenn bei uns welche aufhören, die dann hochkommen. Und das ist halt irgendwie auch, ja, ist halt so eine Schleife, die halt abwärts geht.
Ja, lass mal ganz kurz Kontext, also weil wir gerade von Bundeswehr und Polizei reden. Also bei der Bundeswehr, Polizei und glaube ich auch Feuerwehr, regional gesehen, gibt es so Förderplätze. Man wird da angestellt, macht eine Ausbildung, wie auch immer, und kriegt dann jeden Monat irgendwie ein Gehalt wird bei der Polizei zum Beispiel freigestellt für die Zeit, dass man den Spitzensport betreibt. Genau, ist man da halt über die abgesicherte Sozialversicherung, Krankenversicherung und all solche Sachen. Ne? Das ist so ein Sportförderprogramm. Gibt es auch in anderen Ländern, in Deutschland, ist ein sehr relevantes Thema, gerade so für die Sportarten, wo nicht so viel Kohle vorhanden ist, was ja die meisten sind. Ja.
Was bekommst du mit? Wie sieht es an der Basis aus in der Nachwuchsförderung und so weiter? Und dann nochmal ausgedehnte Frage, wie hast du deine Förderung erlebt, seit du wann auch immer mit dem Bahnradsport angefangen hast oder mit dem Radsport?
Ja, also ich würde sagen, dass ich schon relativ gut gefördert wurde. Also klar, auch gerade im Nachwuchs viel von Mama und Papa halt, die halt Räder besorgt haben und so. Also das war schon auch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ich bin dann halt relativ schnell in die Nationalmannschaft gekommen und dann auch relativ schnell in die Bundeswehr und kann mich tatsächlich nicht beschweren. Aber ja, ich habe ja erst letztes Jahr Crowdfunding gestartet für den württembergischen Verband für die Mädels, dass sie einen eigenen Bus bekommen, weil die keinen eigenen Bus haben. Und ja, da sieht man einfach, dass es ja der Nachwuchs sehr, sehr, sehr schwer hat, schon allein in den Landesverbänden, dass sie da genug Geld zusammenbekommen, um irgendwie zu Wettkämpfen zu reisen.
Ja, das muss man einfach mal sagen. Um den deutschen Radsport Nachwuchs allgemein steht es, glaube ich, nicht gut. Also wir haben jetzt ja schon, wir machen immer so ein bisschen Werbung für auch ja, Veranstaltungen im Radsport, kleine Radrennen, irgendwie regionale Geschichten. Da erreichen uns ja eigentlich auch schon seit Jahren irgendwie ja, Mails der Veranstalter, dass da einfach in den Nachwuchsklassen kaum Meldungen sind, ne? Dass die eigentlich Rennen streichen müssen, die sie gerne austragen würden, weil es einfach nicht genug Teilnehmende gibt. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Sportförderung auch irgendwo fehlt, ja, weil das gibt natürlich in der ganzen Sportart auch immer Struktur. Und man sieht es ja jetzt ganz gut an den ausrichtenden Nationen der letzten Olympiaden, ne, beziehungsweise Olympischen Spielen, wie das da gefruchtet hat. Ne? Also wenn man sieht, wie jetzt, wenn man nur mal auf den Radsport schaut, was Olympia in London 2012 für Großbritannien im Radsport bewegt hat, oder jetzt auch Frankreich, ja, mega erfolgreich in vielen Disziplinen eben bei den Olympischen Spielen dieses Jahr. Ich glaube, das ist dann halt auch nochmal für die nachhaltig, und da hat Paul eigentlich eine gute Sache angesprochen, ne? Also wenn man sowas in Deutschland mal wieder hätte, fließt natürlich automatisch mehr Geld in Sportförderung. Und das ist, glaube ich, auch nötig. Ja. Also ich glaube, die erfolgreichsten deutschen Sportler jetzt in Paris waren ja tatsächlich auch alles irgendwie Profis. Ja. Also die in ihrer Sportart eben professionell davon leben können. Und alle, die mehr auf Förderung angewiesen sind, haben ja, glaube ich, ein bisschen schlechter abgeschnitten. Ja. Ja, das sind ja aber auch die Athleten nur ein Teil. Ja, also auch Trainer und so weiter gehören ja dazu, die dann über die Jahre besser oder ja eben nicht mehr so gut gefördert sind. Das ist schon ein komplexes Thema, aber hat sich eigentlich auch abgezeichnet, ne? So über die letzten Olympiaden, wo es eigentlich immer die Medaillenausbeute zumindest schlechter geworden ist insgesamt, ne?
Ja.
Ich frage mich sowieso, warum wir, also ist mir ein Rätsel, warum wir in manchen Sportarten noch so vorne dabei sind, in so einer krassen Weltspitze. Weil, ja, keine Ahnung, weil man ja weiß, wie es da um die Förderung teilweise halt bestellt ist und gerade so Systeme wie USA kennt, wo halt unheimlich viel über die Schulen schon geht und die Schulen einfach teilweise so ein Etat haben wie die komplette Sportförderung einer Sportart in Deutschland.
Gut, ich glaube, da geht es auch viel um Eigeneinsatz einfach.
Genau.
Die Sportler wollen ja auch erfolgreich sein und dann greift man halt im Zweifel selber in die Tasche oder guckt halt selber, wie man dann die beste Ausbildung kommt.
Dachte ich mir auch so, wir sind ja auch in vielen Sportarten erfolgreich, wo die Leute, also jetzt mal kein Social Shaming oder was auch immer, aber wo die Leute auch selbst jetzt tendenziell nicht so schlecht begütert sind. Wir haben im Golfen eine Medaille gewonnen, wir holen immer im Reiten Medaillen, im Fechten sind jetzt nicht gerade so die Arbeiterklassensportarten.
Nee, aber lass uns mal, mich würde trotzdem mal kurz noch was Sportliches interessieren. Wie sehr macht dir eigentlich dieser Prozess Spaß, so nach den Olympischen Spielen dann in die Olympiade zu gehen, weil das ist ja das, was zwischen Olympischen Spielen ist. Also quasi,
ja, du bist auch jung genug, du musst nochmal ran.
Also diese Vorbereitung und dann wieder neu anzufangen, eigentlich zu wissen, man macht jetzt 3 Jahre lang eigentlich alles Mögliche, um dann in dem einen Tag, ist ja meistens ein Tag, richtig zu performen. Macht das Bock oder ist es manchmal auch so, boah? Also.
Ja, ist schon immer also schwierig tatsächlich mental so. Man kann ja auch einfach mal einen schlechten Tag haben. Und wenn dieser schlechte Tag halt der Olympiatag ist, ist halt irgendwie ungünstig gelaufen. Und man hat sich halt 3 Jahre lang den Arsch aufgerissen, um das zu erreichen. Und dann hat man an dem Tag einfach einen schlechten Tag.
Oder ist krank.
Oder, ja. Tatsächlich hat es mir letztes Mal super viel Spaß gemacht, die Zeit dazwischen, weil wir halt als Team einfach so einen Prozess gemacht haben. Und es waren ja auch nur 3 Jahre dazwischen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mit den 4 Jahren dazwischen ist. Aber tatsächlich, also jetzt dieses Mal, was für mich persönlich schon irgendwie krass, weil ich halt, wie gesagt, mit dieser Corona-Infektion davor, dann war der Vierer, ich war jetzt nicht schlecht drauf, aber jetzt auch nicht das, was ich von mir selber erwartet hätte. Den Madison hatte ich einen richtig schlechten Tag. Es hat mir auch sehr leid getan für Lena. Und dann dachte ich, okay, Omnium, es wird schon irgendwie funktionieren, und hatte da aber auch einfach nur schlechte Beine an diesem Tag und konnte überhaupt nicht das abliefern, was ich eigentlich von mir selber gewohnt war, abzuliefern. Und dann war eigentlich geplant, dass ich gestern direkt von Paris nach Berlin fliege zur deutschen Meisterschaft, weil ich da ursprünglich nochmal den Weltrekord in der Einerverfolgung versuchen wollte zu schnappen. Und nach dem Omnium ist einfach so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen. Also ich habe im Interview beim ersten einfach angefangen zu heulen und habe halt gesagt, ja, ich weiß schon, was los ist, aber es funktioniert halt nicht so, wie mein Körper das, oder wie ich das gewohnt bin, und mein Körper leistet nicht das, was ich gerne hätte. Und dann quasi alle Pläne auf den Kopf gestellt, gesagt, okay, ich fahre die Meisterschaft nicht. Und ja, es ist schon halt für einen selber eine krasse Enttäuschung, wenn man halt, wie gesagt, 3 Jahre darauf hinarbeitet und dann klappt es an dem Tag nicht.
Du wolltest den Weltrekord angreifen, echt?
Mhm.
Krass.
In der Einerverfolgung.
Hattest du das irgendwie kommuniziert vorher, oder war das so ein Secret-Plan einfach für dich, dass du da die Meisterschaft für nutzen wolltest?
Naja, es war, ursprünglich dachte ich, naja, wir machen das einfach, also ich weiß das für mich selber und mein Trainer weiß das und dann fahre ich einfach und entweder es klappt oder es klappt nicht. Mhm. Und dann ging es aber los, naja, okay, der richtige Kommissär ist nicht da, weil da muss dann UCI-Kommissär anwesend sein, dass es zählt. Also mussten wir schon mal die Kommissäre mit ins Boot holen. Dann hieß es, okay, Dopingkontrolle musst du auch haben. Dann wurde das so ein immer größerer Ball, sage ich jetzt mal, und immer mehr Leute wussten dann Bescheid, was natürlich auch, also Druck aufgebaut hat. Gut, letztendlich ist es jetzt egal, aber ja, also es war schon so halb geheim, aber es wussten doch mehr Leute, als mir lieb war.
Und wie schwer war es für dich zu sagen, du machst es gar nicht? Also du entscheidest ja nicht einfach so, das zu machen, da ist ja auch Vorbereitung dahinter. Also.
Ja, genau, also ursprünglich dachte ich halt, okay, mit Olympiaform in Berlin, also Berlin ist ja auch eine schnelle Bahn, wenn ich da, wann dann? Deswegen war das quasi schon, also nicht direkt vorbereitet, aber halt einfach mit der Olympiaform quasi vorbereitet. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, von Tag zu Tag gemerkt bei Olympia, dass es halt immer schlechter läuft, dass ich mich immer schlechter erhole, dass ich nicht die Leistung bringen kann, die ich eigentlich bringen könnte. Und ja, am Sonntag wurde es dann tatsächlich relativ schnell entschieden mit meinem Trainer zusammen. Also Sven Meyer, der Bundestrainer von den Männern, ist ja mein Heimtrainer. Und der war ja dann auch vor Ort, glücklicherweise. Und dann haben wir halt gesagt, okay, so werde ich den Weltrekord nicht fahren können. Und dann war es relativ schnell entschieden.
Ja.
Okay, scheiße.
Ja,
also
man kann ja aber
als Sportler kann man da, glaube ich, ganz gut mitfühlen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Man kann ja, glaube ich, so aus der Erfahrung heraus aber sagen, dass diese ganze Arbeit, die du in diese Olympiaform gesteckt hast, definitiv nicht verpufft, sondern wahrscheinlich demnächst nochmal irgendwann dann zum Tragen kommt. Was steht so an? Kannst du das vielleicht nochmal was ernten davon, wenn die Form nochmal rauskommt?
Ja, also ich hoffe, also ich weiß, dass es natürlich nicht weg ist, was ich da aufgebaut habe. Ja, ich fahre noch, glaube ich, nur noch 3 Straßenrennen dieses Jahr, also jetzt auch nicht mehr so viel. Stuttgart wird da nochmal so ein kleines Highlight, ist ja direkt bei mir quasi. Und wir fahren dann in der Olympia-Konstellation noch die Bahnweltmeisterschaften im Oktober. Da dann hoffentlich.
Ja, nice. Ja, wie sieht's mit den Straßenambitionen jetzt so in nächster Zeit noch aus? So, wenn du sagst, dieses Jahr nur noch 3 Rennen, jetzt ist ja dann wieder der Zwischenraum bis zu den nächsten Spielen. Hast du Lust nochmal zu rasieren so in der ersten Hälfte, bis dann die Bahn, oder wie läuft das? Ist es für dich, also so stelle ich es mir vor, vielleicht ist es totaler Quatsch, aber so, dass du eigentlich so in der ersten Hälfte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr auch was anderes schnupperst, um auch wieder den Bock da aufzubauen, dich dann so in die Bahn reinzufuchsen, oder ist es eigentlich ein Steady-Prozess?
Ja, wir hatten es jetzt eigentlich schon immer so gemacht, dass halt das Jahr nach den Spielen wir schon weniger Bahn gefahren sind, weil es schon eine krasse Doppelbelastung ist auch mit den ganzen Wettkampftagen und dann den Vorbereitungen immer vor den Bahnrennen und so. Genau, deswegen nächstes Jahr auf jeden Fall Fokus nochmal auf die Straße, ein bisschen weniger Bahn, weniger Reisestress. Da kann man sich dann, also hoffe ich schon, dass ich auch noch mal einen Schritt machen kann auf der Straße. Genau, und dann sieht man wieder, also sobald halt die Quali anfängt für Olympia, ist es halt immer schon sehr bahnspezifisch alles. Wir müssen dann auch die Weltcups bestreiten, um uns überhaupt zu qualifizieren für die Spiele und so, deswegen, ja.
Meine letzte Frage wäre irgendwie eigentlich, hat das eigentlich für dich direkte Auswirkungen, dass ihr keine Medaille geholt habt, was Förderung angeht? Oder ist dieses Erst- und der ersten Acht kommen hat ausgereicht, um den ganzen Förderungsstatus beizubehalten?
Ja, also an sich reicht die ersten 8 aus, um diesen OK-Status, also Olympiakader-Status zu halten. Deswegen ändert sich nichts an der Förderung. Also ich behalte meinen Bundeswehrplatz. Die Förderung von der Sporthilfe bleibt auch die gleiche. Ist halt eigentlich, ich sage jetzt mal, erstmal nur dieser Bonus von der Medaille, der wegfällt. Der ist ja auch nicht sonderlich groß in Deutschland, deswegen schon okay, kann man mitleben. Genau, das wird dann, denke ich, eher wieder ein Problem, wenn dann die Gelder verteilt werden vom Staat an die Nationalmannschaften, wie viel Geld dann halt der BDR wiederum zur Verfügung hat, um uns halt zu Rennen zu schicken oder halt nicht zu Rennen zu schicken. Ich glaube, die Junioren haben das ja, war das dieses Jahr, wo die nicht zur Bahnweltmeisterschaft reisen dürfen? Ich glaube, die kommt erst noch, ne, in China.
Ja, oder mit ganz wenigen oder so, auf jeden Fall nicht.
Klingt super.
Auf jeden Fall nicht mit der vollen Mannschaftsstärke, genau. Ja,
ja, das ist halt, also wir hatten es da auch erst tatsächlich drüber. Also jetzt sind wir wieder beim Thema von davor, aber wir hatten es erst darüber, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir halt keine WM fahren, dann fahren wir halt trotzdem noch Weltcups und EM und so und wir kriegen halt unser Geld. Aber wenn der Nachwuchs nicht zu einer Weltmeisterschaft reist, also ich weiß nicht, wenn ich da als zurückdenke, als mein 16-jähriges oder 17-jähriges Ich, das ist ja dein Jahreshighlight. Du trainierst ja für diese Weltmeisterschaften und dann geht der Verband da nicht hin. Dann, also ist dann schon zäh, da dran zu bleiben, kann ich mir vorstellen.
Das ist klar kommuniziert, dass das wegen Geld ist.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das ist schon auf jeden Fall mit ein Hauptgrund. Das wäre manche, also ich weiß, dass die 19 Mädels, glaube ich, zu zweit nur hinreisen, also ohne Vierer. Um halt, also, weil es hieß, dass die Medaillenchancen im Vierer nicht so hoch sind und dann sind sie Europameister geworden. Also vielleicht ändert sich das jetzt auch noch, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, also das war auch vor ein paar Monaten mein Stand, oder vor einem Monat, dass nicht alle rüberfliegen und dass da gespart wird. Also, auf jeden Fall wird ja kein Geld dafür ausgegeben, offensichtlich, das wird man mit allen rüberfliegen, ob das jetzt reinliegt, dass kein Budget da ist. Wahrscheinlich, vielleicht wird was anderes genannt, vordergründig, aber wir gehen mal davon aus, dass es wahrscheinlich ums Sparen geht. Ja, genau. Ja. Und das ist halt echt schade, wie du schon sagst. Das ist im Nachwuchs schon schwer. Ja? Und das ist ja auch immer so ein Ding, du bist ja vielleicht in dem Moment noch gar nicht in der Lage, Weltspitzenleistung abzuliefern, also die Weltmeisterin oder Weltmeister werden zu können, aber vielleicht in 2-3 Jahren.
Bist du, die Erfahrungen sind halt wichtig.
Ja, oder bist du vielleicht die Person, die wichtig ist für so einen Vierer. Und dann wird dir halt da die Chance genommen. Ja, ist schade. Aber wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Was willst du machen, ne? Also,
ja, ist auch richtig. Ja. Müssen wir noch mal ein Crowdfunding starten.
Ja, aber ich finde, irgendwo hat der Staat auch schon eine gewisse Verantwortung in gewissen Bereichen, zumindest was Sportförderung angeht. Ja. Okay, gut, das Thema haben wir jetzt mehrfach besprochen. Die Laune wird davon auch nicht besser.
Andi, hast du noch eine Frage, bevor wir zur Playlist kommen?
Playlist, ja. Was soll ich auf meine Playlist? Was soll ich heute auf die Playlist packen, wäre jetzt meine Frage. ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gab ja vor ein paar Jahren die Rad-WM in Australien. Da sind auf jeden Fall auch einige Nachwuchsmannschaften nicht hingereist, weil es eben auch Kostenaufwand für die Verbände, jetzt nicht nur für den deutschen Verband, sondern auch für andere Verbände, da eben auch sehr hoch sind. Was natürlich schade ist, weil wie wir jetzt, habt ihr gesagt, das ist natürlich auch immer so ein, wenn man vielleicht auch nicht gerade der oder die Favoritin ist für einen WM-Titel, ist natürlich auch ein Prozess für die nächsten Jahre und ja, dass dann Verbände am Nachwuchs sparen müssen, vielleicht auch, weil eben nicht genug Geld da ist, ist halt schon auch wieder ein Spiegel für die Situation aktuell. Das ist halt schon Kacke, muss man sagen.
Ja.
Und es wird ja schlechter.
Ja, ich muss jetzt auch den Verband in Schutz nehmen, kurz zumindest. Also bisher war es jetzt bei uns noch nie so, dass irgendwie gesagt wurde, okay, da und da könnt ihr quasi nicht hin, weil kein Geld da ist. Also bei uns war es bisher alles gut, aber also wahrscheinlich wird es halt woanders eingespart, dass wir es machen können.
Also es war jetzt auch, glaube ich, von uns gar nicht, also von mir nicht gemeint, gegenüber dem Verband und von Andi auch nicht. Es war eher so, der Verband kann ja auch nur das Geld ausgeben, was da ist. Also,
ja, was er hat.
Genau, deswegen, ja. Aber ey, lass uns mal zu was Erfreulichem kommen, zur Playlist.
Ich dachte, ihr wolltet noch was zu dem FRS-Rad fragen, was Nigeria bekommen hat, oder hat sich das erledigt?
Ach ja, Bingo! Stimmt. Ich hatte das schon in unseren Allgemeinteil aufgeschrieben als Thema und natürlich übergangen, weil ich ja wusste, dass du auch heute hier zu Gast kommst. Zum Glück erinnerst du mich noch dran. War ja auf jeden Fall eine interessante Info, die da plötzlich irgendwie publik wurde, dass eine nigerianische Sportlerin auf dem FRS-Rad unterwegs war. Gib uns Kontext.
Ja, also diese Fahrerin, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, aber die fährt bei Canyon SRAM und wurde für das Straßenrennen nominiert und ist auch gefahren. Und dann hat sie kurz vor den Spielen, ich meine, es waren so um die 2 Wochen, wurde sie dann auch plötzlich für Keirin und Sprint nominiert, weil ein anderer amerikanischer Kontinent quasi abgesagt hatte und das so dieser Quotenkontinentplatz war. Und das Problem ist ja bei den Spielen, dass nur Räder gefahren werden dürfen, die vorher abgenommen wurden. Also man kann jetzt nicht irgendein Fahrrad im Internet kaufen und damit kommen und meinen Olympia fahren zu können. Und Canyon SRAM hatte sich bemüht, natürlich einen Canyon zu organisieren, auf dem sie fahren kann. Es hat leider nicht geklappt. Und dann ist der deutsche Verband tatsächlich eingesprungen und hat ihr ein Fahrrad gestellt, mit dem sie dann bei Olympia fahren durfte.
War das eins, was ihr eh dabei hattet, also eins von euch, oder gab es ein zusätzliches für sie?
Es gab ein zusätzliches für sie. Also das wurde auch auf ihre Maße dann angepasst. Das hat unser Mechaniker in Frankfurt-Oder neben dem ganzen Stress, was er mit unseren Rädern hatte, noch aufgebaut und für sie zurechtgemacht, genau.
Nice. Ja, nice. FES, beste Firma. Gibt es auch bald einen Podcast zu. Freue ich mich schon drauf, wenn er rauskommt.
Hatten wir einen schönen Tag gehabt bei FES. Ja.
Sehr cool.
Playlist, los.
Ja, ey, Franzi, hol uns ab. Der Soundtrack des Frauenvierers bei Olympia. Was habt ihr gehört?
Oh, das wir hören tatsächlich schon viel Musik. Auch viel Musik, wo man so mitsingen kann. Was haben wir denn gehört in Tokio? In Paris, sage ich schon.
Dein privater Track sein, also.
Oh, darf ich nachgucken?
Ja, klar.
Na klar.
In der Zwischenzeit kann ich ja meinen mal raushauen. Bei mir ist es heute Adam Port und keine Musik mit Move.
Okay, ich mach weiter. Franzi ist noch nicht fertig. Ich bin auch wieder diese Woche war ich wieder in Emo-Phase gefangen. Ich bin mit Emery und Walls in der Playlist diese Woche.
Also bei mir wäre es jetzt Champion Sound von Matt Harrier. Habe ich sehr viel gehört in Paris.
Passend.
Ja,
fast.
Okay.
Andi, überrasch uns, komm. Ich bin ganz aufgeregt.
Aufgeregt, ne? Ich habe es irgendwie die Tage in so einem Reel auf Instagram gesehen. Würde ich aufpacken: Frank Ocean Biking.
Nice.
Ist ja gut zu so einer Fahrrad-Playlist.
Ja. Also was Mieke und ich in Tokio tatsächlich hoch und runter gehört und auch gelernt haben, ist Love the Way You Lie von Eminem. Das können wir auswendig mitrappen.
Nice.
Okay.
Das hätten wir dann gerne als Video noch eingesendet.
Habt ihr wahrscheinlich aufgenommen, oder?
kann Playback sein, aber mit einem Tanz dazu, bitte, Choreografie.
Okay, ja, ich guck mal, was ich finde.
Alright. Ja, dann würde ich sagen,
eine Sache noch.
Ja, Paul.
Es gab auf Instagram ein Video von, glaube ich, von dir und Mieke. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr beide wart das, wo ihr euch so in den Arm, wo ihr euch so einen Arm gehalten habt, gegenseitig, und dann so in der Zone, der Tech-Zone auf der Bahn, so erst miteinander geredet, dann angefangen zu springen und dann so immer mehr gesprungen seid und dann so angefangen auch wahrscheinlich zu kreischen. Was war da los?
Also wir sind
das sah sehr viel nach Freude aus, auf jeden Fall.
Ja, also wir sind ja, bei Olympia fährt man ja alle Plätze aus im Vierer, also auch Platz 7 und 8 fährt nochmal um Platz 5 und 6 und wir sind dann nochmal um Platz 5 und 6 gefahren und nach uns kamen dann noch die Läufe um 3 und 4 und 1 und 2 und wir haben beschlossen, uns das anzutun, den Lauf um Gold zu gucken und haben mitgefiebert, aber hauptsächlich haben wir mitgefiebert, dass unser Weltrekord nicht geschlagen wird. Und also ich saß tatsächlich danach auf der Rolle beim Ausfahren und habe überlegt, wer gewonnen hat, weil ich es nicht wusste. Auf jeden Fall saßen wir in dieser Box und sehen die Zeiten von Amerika und denken so, oh Gott, die sind schneller als wir, die sind schneller als wir, die sind immer noch schneller als wir. Und dann haben die sich ja ein bisschen zerfahren, also die dritte Fahrerin war nicht so richtig dran, dann war sie wieder dran und wir gucken auf diese Anzeige und in dieser Millisekunde, wo diese 4043 irgendwas da steht, haben Mieke und ich rumgeschrien in dieser Box, wie wenn wir gewonnen hätten. Ganz zum Verzweifeln der Neuseeländer, die direkt die Box neben uns hatten und sich dachten, was ist mit denen kaputt? ja, und daraufhin ist dieses Video entstanden, wo wir so rumspringen. Also das Schreien war davor. Mieke, wie sie auf den Boden sich gelegt hat. Und also sind sogar fast die Tränen geflossen, als wir gesehen haben, dass unser Weltrekord zumindest nicht geknackt wurde.
Sehr gut. Das war eine schöne Abschlussgeschichte.
Okay. Man muss auch die kleinen Erfolge feiern.
Ja, schon ein großer.
Der olympische Rekord steht 4 Jahre.
Ja, ja, genau. Sehr schön.
Ja, wir sehen uns dann allerspätestens, gerne früher, aber allerspätestens in 4 Jahren wieder.
Sehr gut.
Ich drücke dir schon mal die Daumen für Olympisches Dorf, Los Angeles. und auch zwischendrin auf der Straße. Das wäre auf jeden Fall auch richtig nice, dich da mal irgendwo vorne drin zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Danke auch. Und wir sehen uns. Hören uns.
Franzi, vielen Dank.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Gerne. Ciao.
Tschüss.